Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der erinnert nochmal an unser Thema an diesem Wochenende im Hörsaal.
So kann's mit mir nicht weitergehen. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Das ist ja das Problem.
Ich hab sie gar nicht kommen sehen. Plötzlich stand sie da, groß wie ein Riese.
Krisen sind gefährliche, sagte, ängstigende, zu Recht ängstigende Geschehnisse in unserem Leben.
Mein Name ist Krise.
Also wenn ich hier scheitere, kann ich dann noch woanders Führungskraft sein? Oder muss ich dann den Abstieg in untergeordnete Position wagen?
Und schon aus Prinzip sowas wie dich hat niemand lieb. Dein ganzes Leben ist die reinste Stümperei.
Das, was ich durchgemacht habe, hat mich weitergebracht. Aber freiwillig möchte ich es nicht noch einmal durchmachen müssen.
Ich kann wieder fliegen, was mich ärgert, lass ich liegen und steh keineswegs mehr auf dem Schlauch.
Um die Krise geht's da, um die Angst. Wirf deine Angst in die Luft, hat die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn ihr Symposium genannt. Hat sich wohl auch Dr. Martina Pattberg gedacht, die uns rund um das Thema begleitet. Immerhin hat sie das Treffen der Experten aus verschiedenen Disziplinen initiiert und selbst ja auch einen Vortrag dazu gehalten, den wir bereits gesendet haben. Bevor wir also gleich weitermachen, hier noch ein letzter kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit ihr führen durfte. Ich habe sie schlicht nach der Angst der Krise aus ihrer Sicht gefragt.
Wie ist die denn als gesellschaftliches Phänomen zu euch in die Kunsthochschule gekommen?
Ja, wir haben die Beobachtung gemacht oder stellen uns zumindest mal die kritische Frage, leben wir in einer Gesellschaft zunehmender Ängste? Oder andersrum, wird unsere Gesellschaft längst von Ängsten beherrscht geradezu? Nimmt das zu? Man liest ja allenthalben, dass zum Beispiel psychische Probleme enorme Konjunktur haben. Ist da ein allgemeiner Angsthintergrund, der diese psychischen Probleme vielleicht befeuert? Da gibt es eine ganze Reihe von Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren meine gemacht zu haben. Ich bin kein Soziologe, ich bewege mich da sozusagen auf fachfremdem Terrain. Aber mein Gefühl ist, wir leben in einer Gesellschaft zunehmender Abdichtung nach außen. Die Menschen haben mehr das Gefühl, das Bedürfnis, sich abzugrenzen. Vielleicht, weil sie zum Beispiel im Arbeitsprozess immer weniger die Möglichkeit der Abgrenzung haben. Ja, einer Durchflutung von Informationen, von Ansprüchen, denen sie sich ausgesetzt fühlen, auch von Instabilitäten, Unsicherheiten. Werde ich meinen Arbeitsplatz noch in den nächsten 5 Jahren haben? Werde ich noch am selben Ort wohnen? Werde ich noch mit meiner Familie leben können? Also alles ist permanent in Frage gestellt, permanent einer kritischen Prüfung ausgesetzt. Und ich denke, das führt dazu, dass individuelle Ängste, aber eben dann eben auch potenziert gesellschaftliche Ängste zugenommen haben.
Und es war eine interdisziplinäre Tagung. Das heißt, du hast mit Fachleuten von anderen Fachgebieten gesprochen. Was kam denn da so als Kern, als Quintessenz raus? Stimmt das, dass die Angst zunimmt?
Ja, wir haben weniger quantitativ drauf geschaut, mehr qualitativ. Aber es war einfach unglaublich bereichernd, mal den Vortrag eines Architekten zum Beispiel zum Thema Angst. Wo bildet sich Angst im städtischen Raum ab? Welche Architektur spricht von Angst? Das war, fand ich gerade als Kunsthistorikerin, wahnsinnig interessant. Aber genauso bereichert hat mich der Vortrag der Betriebswirtschaftlerin zum Beispiel. Wie funktionieren Ängste oder auch Angstmanagement im Unternehmen? Wie werden Ängste gedämmt? Wie werden vielleicht auch Ängste befeuert, um Angestellte zu einem Mehr an Leistung zu motivieren? Also dieser Blick aus vielerlei Richtungen, das war der Clou an diesem Symposium.
Die Belastungen, von denen Martina hier gesprochen hat, ihr kennt sie, ich kenne sie, sie sind gar nicht so schnell zu beschreiben. Deshalb also nun etwas ausführlicher dazu die schon angedeutete Betriebswirtschaftlerin. Die Professorin Susanne Blasejewski spricht über angstfreies Arbeiten, Angst und Angstbewältigung im Unternehmenskontext. Wie der Titel schon zum Ausdruck bringt, schüren Organisationen mal mehr, mal weniger Ängste unter den Mitarbeitern und, was oft vergessen wird, ebenso unter den Führungskräften. Viele äußere Einwirkungen und innere Konflikte tragen dazu bei. Von außen ist es der Wettbewerbsdruck, innen die Angst vor der vermasselten Karriere, um nur zwei Beispiele zu nennen. Untersuchungen zeigen, dass mittlerweile fast jede fünfte Frau in Deutschland mit Ängsten zur Arbeit geht. Bei Frauen wie Männern führt das immer häufiger zu Krisen und Krankheiten, die behandelt werden müssen. Rückenschmerzen, Depressionen, auch hier lässt sich ein ganzes Spektrum nennen. Susanne Blasejewski zeigt am Ende ihres Vortrages auch auf, zu welchen Lösungsmöglichkeiten Beschäftigte greifen, um ihre Ängste zu reduzieren. Blasejewski hat eine interessante Fächerkombination studiert: Komparatistik, spanische Philologie und BWL. 2001 promovierte sie an der Viadrina in Frankfurt-Oder und lehrt inzwischen an der Alanus. Ihre Präsentation stammt vom 15. März 2014.
Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich finde es auch an dieser Hochschule ein wichtiges Thema, die ja auch durch starke Veränderungsprozesse geht. Und Veränderungsprozesse in Unternehmen sind immer mit Ängsten verbunden. Trotzdem, vielleicht auch politisch korrekt, gucken wir heute mit mir hier zusammen nicht Ängste in Veränderungsprozessen speziell an. Das ist auch ein Thema, was ziemlich gut erforscht ist, sondern ich habe mir was anderes rausgesucht. Und zwar gucken wir mal an, was die großen Manager und Helden ganz oben in den Unternehmen, also Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer von Unternehmen, was die denn eigentlich so für Ängste umtreibt. Ja, also das ist ein sehr wenig erforschter Bereich, aber es gibt da jetzt, wie ich in meiner Vorbereitung eben dann sehen konnte, ein paar ganz schöne Studien. Und ich will einfach das, was mich da an Eindrücken jetzt erreicht hat in diesem Bereich, mit Ihnen so ein bisschen teilen, ne? Fundstücke erstmal so teilen und ein bisschen explorativ vielleicht mit Ihnen auch besprechen. Ein anderer Punkt ist, dass Angst in Unternehmen oder in Organisationen, wie ich eben jetzt ein bisschen weiter sage, Unternehmen, da klingt immer im Hintergrund, das sind Gewinnorientierte oder so, das lassen wir jetzt mal raus, sondern auch in großen Organisationen allgemein. Angst ist da ähnlich wie jetzt in der Architektur. Man baut ja Häuser und versucht, die so sicher zu machen wie möglich. Ne? Diese Panzerglasfenster und Atombunker und was man da alles haben kann in seinem Eigenheim. Also Angstabwehr eigentlich. Und gleichzeitig entstehen dadurch Ängste oder werden Ängste ja auch erst sichtbar. Ja? Wenn ich dann weiß, ich habe einen Atombunker im Keller oder ich habe ein erdbebensicheres Fundament oder so, werde ich auch permanent daran erinnert, dass es sowas wie Erdbeben geben kann. Und ein bisschen so dieses janusköpfige Phänomen, das hat man eben auch in Unternehmen oder in Organisationen. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Organisationen können einerseits eben Ängste abwehren oder Ängste auch reduzieren. Und gleichzeitig erzeugen sie aber auch bestimmte Arten von Ängsten. Und darum geht es mir eigentlich. Also das ist so ein bisschen die Gliederung. Ich gehe erst ein bisschen darauf ein, was ist überhaupt eine Organisation, weil man nicht ganz sicher, wie viele BWLer hier im Raum sitzen oder Soziologen. Also was kennzeichnet eigentlich eine Organisation und was ist auch innerhalb einer Organisation, das Angst reduzieren kann oder Ängste verringert? Und dann gucken wir eben speziell auf Angst bei Führungskräften. Was haben die eigentlich so für Ängste? Ne? Das sind doch die da oben, von denen man immer denkt, naja, die sind irgendwie angstfrei oder da oben, ne, die wichtigen Entscheidungen und so weiter, kühle Entscheider, ja, kühle Köpfe, coole Manager. Welche Ängste treiben die eigentlich um und wie gehen die damit in Unternehmen um? Das bezieht sich dann im Wesentlichen auf eine qualitative Studie. Also die Dame, auf die ich mich hier wesentlich beziehe, Gabi Harding, hat Vorstandsmitglieder in großen deutschen Unternehmen interviewt. So, mal gucken, wie weit ich komme. Jeder von uns hat ja wahrscheinlich schon mal in einer Organisation gearbeitet und da gibt es ja vielfältige Phänomene, die vielleicht mit Angst in Verbindung stehen. Ja, also Stress, ja, schaffe ich das überhaupt? Puh, also Angst vor einer großen Aufgabe beispielsweise. Auch Lampenfieber, ne? Also im Rahmen meines Jobs stehe ich jetzt hier vorne. Man ist also ein bisschen aufgeregt, ne? Der hat dann Angst, was Positives, ne? Das stimuliert ja auch ein bisschen, schüttet Adrenalin aus und dann kann man sich auch gut hier vorne hinstellen. Also es gibt schon unterschiedliche Ängste, Angst vor der Kündigung, Angst vor bestimmten Vorgesetzten, die einen vielleicht irgendwie dann noch irgendwie persönlich angehen, Angst vor Kollegen auch zum Teil. Ja. Jeder von uns wird wahrscheinlich schon mal Angst in seinem Arbeitsplatz irgendwie kennengelernt haben. Gleichzeitig gibt es vielleicht so einen Wunsch, angstfrei zu arbeiten. Und das habe ich dann eben hier so mit in den Titel reingenommen. Also eigentlich möchte man doch einen Arbeitsplatz haben, der einem ermöglicht, frei von solchen Belastungen, sich irgendwie kreativ zu entfalten. Und das ist ja auch das, was eben Organisationen dann vielleicht ausmachen. Also einerseits dieser Wunsch, angstfrei zu arbeiten zu können und gleichzeitig aber durch den Arbeitsplatz Ängste erfahren zu müssen. Ja, Angst hat in der Wirtschaft, ne, auf Sicht des BWLers sozusagen, vielfältige Funktionen. Also eine wichtige will ich hier mal kurz aufzeigen. Also wir müssen eben davon ausgehen, dass Ängste, die ein bestimmtes Niveau erreichen, nennen wir das mal hoch, ja, wie auch immer das jetzt gemessen werden könnte, dann bei Mitarbeitern und auch bei Führungskräften dazu führen, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Ne? Also wenn man eben die Angst einen blockiert, ja, kennen Sie ja vielleicht auch vor Klausuren oder so, dann kriegt man überhaupt nichts mehr aufs Papier. Und das ist natürlich eine große Gefahr für Unternehmen oder Organisationen, die ja meistens Leistungsgemeinschaften sind. Ja? Also man will ja bestimmte Ziele erreichen, bestimmte Leistungen erbringen und wenn dann eben die wesentlichen Träger der Leistung so blockiert werden durch die Angst, dass sie gar nicht mehr arbeiten können, ja, dann kommen wir eben in diesem Unternehmen auch nicht weiter. Angst kann aber auch eine positive Funktion haben im Unternehmen und das ist vielleicht was, was so nach der Finanzkrise noch mal anders in den Blick gekommen ist. Ja. Angst kann auch ein Regulativ sein, dass man halt nicht wie so ein Hasardeur durch die Welt geht, ja, und über die Köpfe von Tausenden und Abertausenden von Mitarbeitern beispielsweise entscheidet, also ne, große Entscheidungen trifft, ohne an die Folgen vielleicht zu denken. Also da kann Angst natürlich auch eine wichtige Funktion haben, dass Leute nicht leichtsinnig Entscheidungen treffen, wenn es eben um große Summen oder auch um viele Mitarbeiter oder um viele Kunden geht, sondern da kann Angst die Funktion haben, da nochmal zurückzutreten, ja, sich vielleicht nochmal drüber zu schlafen, sich mit jemandem zu beraten, weil man alleine diese Entscheidung nicht gewachsen ist und diese Entscheidung alleine nicht treffen will. Also Angst hat auch so etwas Zweiseitiges, möglicherweise in Bezug auf den Leistungsprozess eben. Angst kann Leistung vermindern, das ist schlecht fürs Unternehmen. Und Angst kann aber auch dazu führen, dass Entscheidungen nicht so nonchalant, hasardeurmäßig, leichtsinnig im Unternehmen getroffen werden. Das ist ja auch was Positives. Ja, was ich jetzt zunächst mal angucken will, hat ja schon angedeutet, ist, also meine These, eine Organisation induzieren Angst oder bieten Anlässe für Angsterfahrungen und gleichzeitig können Organisationen Angst reduzieren. Da steht jetzt natürlich die nächste Frage gleich im Raum. Was ist überhaupt eine Organisation? So, eine Organisation, also ein ganz zentraler Begriff in meinem Forschungsbereich, das kann man eben so eindeutig jetzt auch nicht sagen. Ja? Ich habe jetzt mal ein paar Ansätze zur Organisationsdefinition hier mitgebracht, die dann eben im weiteren Hinweis darauf geben, inwiefern Organisationen vielleicht Angst reduzieren können. Also die erste ist von Gutenberg, der Organisation als eine Gesamtheit von Regeln zum Vollzug des Plans definiert hat. Also Regeln, ja, durch Regeln wird eben eine bestimmte Zielerreichung möglich. Das können Sie sich vielleicht leicht vorstellen, wenn Sie überlegen, oh, sagen wir, eine große Party zu feiern oder mit der Familie, mit der Großfamilie irgendwo ein Picknick im Grünen zu machen. Man muss irgendwie, ne, das nach bestimmten Regeln oder Prozessen organisieren, damit es am Ende überhaupt stattfindet. Der zweite Aspekt wird in der Definition von Kosiol besonders betont, nämlich dass Organisation etwas ist, was als endgültig gedachte Strukturierung das Unternehmen zusammenhält. Ja? Also das sozusagen was ganz Stabiles ist. Unternehmen müssen sich ja, wissen Sie ja auch, am Markt anpassen, neue Produkte, neue Mitarbeiter kommen rein, andere gehen raus. Also ein Unternehmen ist immer irgendwie in Fluktuation. Aber die Struktur eines Unternehmens, hat Kosiol damals jedenfalls gesagt, das sollte was sein, was auch eine Stabilität gibt, für einen Rahmen sozusagen, für diese ganzen unterschiedlichen und flexiblen Prozesse. Jetzt nähern wir uns mehr so unserer Zeit. Eine Definition von Mainz und anderen eben. Organisationen sind erstens zielorientiert, also verfolgen ein bestimmtes Ziel oder auch mehrere. Organisationen arbeiten arbeitsteilig, das heißt, und das ist dann ganz wichtig für uns, wenn Sie ein Ein-Mann-Unternehmen sind oder Sie haben ein privates Projekt individuell, dann brauchen Sie ja keine Organisation. Organisation wird immer dann interessant, wenn das Ziel, was Sie erreichen wollen, Sie können das alleine nicht erreichen. So, Sie brauchen also mehrere Leute, um die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen, den Mitarbeitern Teilaufgaben zuzuweisen, damit am Ende das große Ganze überhaupt entstehen kann. Und das ist mit Arbeitsteilung gemeint. Arbeitsteilung, sie zerlegen die Gesamtaufgabe, die eben zur Erreichung des Ziels dient, in Teilaufgaben und weisen diese Teilaufgaben Mitarbeitern zu. Und darüber erhält der Mitarbeiter eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Funktion innerhalb dieses Gesamtgefüges. So, und der dritte Punkt oder der dritte Aspekt, der noch genannt ist in dieser Definition, ist, Organisationen haben Grenzen. Man kann unterscheiden zwischen innen, bin ich drin oder bin ich draußen, zwischen Organisationen und Umwelt. Das ist in der Realität nicht ganz so einfach. Ne? Da kann man ja auch fragen, wer ist zum Beispiel Mitglied der Hochschule? Das diskutiere ich manchmal in der Vorlesung. Ne? Sind das die Professoren, die Verwaltung und das Rektorat? So? Die Studenten? Ja, vielleicht auch noch. Ne? Dann sollten die vielleicht auch mitentscheiden bei vielen Sachen. Oder, ja, das in unserem Fachbereich halt die Partnerunternehmen, die letztlich diesen Studiengang überhaupt ermöglichen, wollen wir die auch noch mit reinholen? Ja? Dann sehen die Entscheidungen aber nachher schon ganz anders aus. Also wo zieht man die Grenze? Aber eben Organisationen haben eine Grenze, die man irgendwo erkennen und definieren kann. So, und die letzte Dimension von Organisation ist, Organisation als Prozess zu sehen. Das ist jetzt eben schon so die modernere Ansicht bei Karl Weick zum Beispiel, der Barbara Schaniaska. Das heißt, man geht weg von dieser Struktur, die wir eben hatten, also was Stabiles, ein Rahmen mit lauter Regeln drin, sondern Organisation entsteht immer dann, wenn Menschen sich in arbeitsteiligen Prozessen eben über was verständigen. Ja? Gemeinsam sozusagen sich verständigen über bestimmte Ziele oder auch über gemeinsame Interpretationen. Ja? Das sieht man auch wieder schön an der Hochschule. Sie sehen schon, ich bin immer sehr selbstbezogen im Moment. Ja, was wollen wir ja eigentlich, ne? Was wollen wir ja eigentlich? Was ist die Alanus-Hochschule? Das ist ja nichts Fixes oder so, was man irgendwo jetzt festhalten könnte, sondern Alanus-Hochschule ist immer da, wo Leute sich darüber verständigen, was es eben ist und bereit sind, sich mit ihren Handlungen da einzubringen. Das ist eben dieser Prozesscharakter. Und dabei wird betont, dass Organisation was ist, was sinnstiftend ist, was sinnerzeugend ist durch die Interpretation der Mitglieder und was sinnstiftend sein kann für Unternehmen. So, und diese vier Aspekte, unmittelbar wird daran eigentlich schon sichtbar, inwiefern Organisationen angstreduzierend sein können. Also der erste Punkt ist das mit der Stabilität und mit den Regeln, was ich eben erwähnt hatte. Und mit der Arbeitsteilung, die jedem Glied im Unternehmen, jedem Mitarbeiter irgendwo eine Position zuweist, eine Rolle zuweist. Dadurch, dass ich eben dann meinen Platz kenne und weiß, was meine Aufgaben sind in diesem Gefüge, ja, reduziert sich natürlich ganz viel Unsicherheit und Komplexität. Ja? Ich brauche nicht zu wissen, irgendwie, wie jetzt bis ins letzte Glied der Produktion abläuft oder wie die Finanzierung der Unternehmung gesichert ist oder wie auch immer. Ich mache meinen Job. Ja? Und dadurch bin ich Teil dieses Ganzen und das Ganze erreicht vielleicht seine Ziele und ich habe da einen überschaubaren Bereich, in dem ich mich sozusagen auskenne und der irgendwie handhabbar bleibt. Also in diesem Sinne haben Rollen und Positionen in Unternehmen was Angstreduzierendes, indem sie sozusagen die große Komplexität, ja, globale Märkte und so weiter irgendwie klein machen, so dass man das Gefühl haben kann, damit kann ich irgendwie umgehen. Ja. Damit verbunden natürlich auch ganz stark die Frage von Entscheidungskompetenzen. Also wer entscheidet hier eigentlich im Unternehmen was? Ja, und das ist ja auch durch Organisationsstrukturen hoffentlich mehr oder weniger klar geregelt. Ja, welche Entscheidungen dürfen Sie an Ihrem Arbeitsplatz treffen? Ja, da gibt es dann irgendwie Budgetgrenzen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich entscheiden darf, aber das dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Oder ne, dadurch ist aber auch mein Risiko an dieser Stelle natürlich begrenzt oder meine Verantwortung. Ja, für wie viel bin ich denn verantwortlich? Bin ich beispielsweise für Mitarbeiter verantwortlich oder nicht? Und auch das kann eben Unsicherheiten und Ängste reduzieren, wenn ich weiß, naja, das ist eben der Verantwortungsbereich und für die anderen Sachen bin ich nicht zuständig. Ja, da gebe ich die Entscheidung nach oben, ne? Und da wird dann irgendwo eine gefällt und ist ja nicht meine Verantwortung. Das kann also ganz viel Unsicherheit aus dem Arbeitskontext rausnehmen. Dann die Sache mit der Stabilität bezieht sich jetzt darauf, dass so unsachlich das eigentlich ist, weil natürlich gehen Organisationen ein oder sterben, den Organisationstod oder wie auch immer man das nennen will, viele sogar. Aber vor allen Dingen sind es natürlich immer kleinere Unternehmen, Startups, die nicht länger als ein Jahr oder sowas überleben. Man hat bei großen Unternehmen schon immer irgendwie das Gefühl, die gibt es eigentlich immer und die waren schon immer da und die wird es auch immer geben. Ne? Also jetzt mal Unternehmen wie BASF oder Daimler oder was weiß ich was, Toyota, die haben durch ihre Größe und ihre Stabilität über, ja, über 100 Jahre zum Teil, suggerieren sie eben, dass sie irgendwie lebensüberdauernd sind. Und das also stellt ein Individuum in einen Kontext hinein, wo ich Teil einer größeren, stabilen, überlebensfähigen Sache bin. Und das kann ja auch irgendwie beruhigend auf den Mitarbeiter wirken. Der dritte Punkt ist, Organisationen machen Angebote zur Sinnstiftung. Ja, ich hatte ja gesagt, bei den Definitionen, Organisationen verfolgen eben bestimmte Ziele. Und je nachdem, wie man sich eben mit diesen Zielen auch identifizieren kann oder wie man in einen Prozess der Identifikation mit diesen Zielen reinwächst, kann das natürlich auch sehr viel Halt geben. Ja? Also gerade in unserem Kontext hier in der Landeshochschule, wir haben viel mit Unternehmen zu tun, die eben sehr stark sinnstiftend für viele Menschen sind, ja, Alnatura und so. Ne? Der Spruch von Alnatura ist sinnvoll für, wie heißt es nochmal? Mensch und Erde, danke. Sinnvoll für Mensch und Erde. Das heißt, ich arbeite nicht irgendwie beim Unternehmen, um da Geld zu verdienen, sondern ich arbeite da und darüber gewinne ich für mich auch einen persönlichen Lebenssinn. Ich halte das für sehr schwierig, das ist ein anderes Thema, ne? Also inwiefern da eben Sinnstiftung im Leben durch Unternehmen geschieht. Aber Tatsache ist, dass viele junge Menschen sich von solchen Unternehmen besonders angesprochen fühlen, wenn sie eben großes Potenzial zur Sinnstiftung und Orientierung im eigenen Leben bieten. So, das können eben Organisationen auch, ja? So einen Kontext schaffen, in dem ich Sinn für mich finden kann. Ja, und dann der Punkt, der hier ganz zum Schluss genannt ist, Zugehörigkeit, eigentlich ein Punkt, der viel größer noch geschrieben werden sollte. Zugehörigkeit, also auf einer sozialen Ebene zusammenzugehören in einer gewissen Weise, das kann auch Ängste nehmen, ne? Also allein dadurch, dass ich jeden Tag in mein Büro gehen kann und da meine Kollegen treffe, ja, ich bin Teil einer Gemeinschaft, die mich auch überdauert möglicherweise, die schon vor mir da war und nach mir hoffentlich auch noch da ist. Und das setzt mich in einen Zusammenhang, der mir sozialen Halt gibt. Das merken Sie ja besonders stark, wenn Leute dann gekündigt werden, ne, überraschend beispielsweise, und dann arbeitslos sind. Die fallen ja oft ins Bodenlose, auch sozial. Ja, weil ein Großteil ihres Lebens sich an diesem Arbeitsplatz abspielt und sie da auch ihr ganzes soziales Gefüge haben. Und gerade dann, wenn man in dem aussteigen muss oder in Ruhestand geht, wird es deutlich, wie stark eigentlich eine Organisation soziale Ängste gebannt hat. Ja, man fühlt sich ja nicht alleine, ne, wenn ich den ganzen Tag mit meinen Kollegen zusammen bin. Da findet ganz viel Soziales statt. So, also Organisationen können einerseits dazu beitragen, dass Ängste kleiner gehalten werden oder Ängste reduziert werden, aber ich habe schon gesagt, natürlich gibt es auch ganz viele Ängste, die überhaupt erst am Arbeitsplatz entstehen. Ja? Also der erste wichtige Punkt ist natürlich die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Ja? Also Angst vor Kündigung, Angst davor, dass der Betrieb aufgegeben werden muss, vor Insolvenz, ja, was kommt dann auf mich zu? Das sind natürlich Ängste, die vielen Menschen heute vertraut sind. Insbesondere, weil die Wirtschaft ja immer stärker auf den flexiblen Mitarbeiter setzt, ne? Also früher war das so, noch in der Generation meiner Eltern, da waren sie im Unternehmen, dann sind da 40 Jahre geblieben oder 50. Ne? Da stand sowas gar nicht zur Debatte. Und heute wissen wir ja aber, dass es kaum noch Berufsbiografien gibt, die sich innerhalb einer Organisation abspielen. Ja? Sondern Menschen müssen zwischen Organisationen wechseln, wollen vielleicht auch zwischen Organisationen wechseln. Machen das auch zum Teil, um ihre Angst vor Arbeitsplatzverlust zu bannen. Ne? Ja, dann die Ängste vor Veränderungen im Unternehmen, die eben, wie ich schon gesagt hatte, ganz gut erforscht sind. Also wenn Umstrukturierungen gemacht werden beispielsweise oder wenn die Organisation sich substanziell verändern muss, neue Produkte, andere Technologien, ja, die ganze Basis sich ändert, die Arbeitsplätze verändert werden. Also manchmal ist es ja so, dass tatsächlich ganze Abteilungen geschlossen werden müssen. Ich habe das gerade bei der Telekom wieder mitgekriegt. Da wird eine ganze Abteilung von heute auf morgen geschlossen. Ja? Die Leute wurden nicht arbeitslos, aber sie waren mit der Frage konfrontiert, wo lande ich denn jetzt? Ja? Und kann ich das dann da, diese andere Art von Arbeit nach so einem Arbeitsplatzwechsel, kann ich das bewältigen? Dann ein wichtiger Faktor auch in Unternehmen, die Angst vor der Konkurrenz, ne? Vor dem Billigproduzenten in China oder so. Also ist die Organisation tatsächlich überhaupt überlebensfähig angesichts des internationalen Drucks, gerade bei Lohnkosten, ne? Also lohnkostenintensive Unternehmen, die da immer wieder in Unruhe geraten durch Konkurrenz in Ländern, wo einfach billiger produziert werden kann. Dann auf der individuellen Ebene die Angst vor falschen Entscheidungen. Also ist das jetzt richtig? Machen wir das jetzt so? Oder hätte man da nochmal drüber nachdenken müssen? Also gerade bei Führungskräften die Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, die dann Konsequenzen haben, die ich im Vorhinein nicht kontrollieren kann. Ja, die Angst ganz banal auf der persönlichen Ebene vor unangenehmen Kollegen und Vorgesetzten, die kennt vielleicht auch jeder, ein Personalgespräch zu haben. Ich hatte das letztens, da rief der Geschäftsführer bei mir an, er müsste mal in einer Personalangelegenheit mit mir sprechen. Da so, oh, ging aber gar nicht um mich. Ne? Also ich habe dann gemerkt, so, fupp, was will der jetzt von mir? Aber es war jemand ganz anderes gemeint, konnte ich erleichtert aufatmen. Ne? Aber solche Situationen versetzen einen ja dann schon in Unruhe zumindest. Ja, und dann auch die Angst vor Überforderung und Leistungsabfall, die ich bei mir auch immer ganz persönlich sehe, kann man eigentlich so das Tempo, was man auch so an so einer Hochschule wie hier so braucht, neue Themen, sich immer weiterzuentwickeln, kann man das halten? Ja, oder ist man im Grunde genommen, ich werde auch älter, ne, ist man irgendwo, erreicht man seine Leistungsgrenze oder ist total überfordert, macht dann auch alles irgendwie falsch oder nicht richtig und ja, die Angst davor. So ein paar Zahlen habe ich dann auch gesucht, ne, um meinem Ruf als BWLer ja auch gerecht zu werden. Also es gibt zur Angst selbst, sehr wenig Studien in Unternehmen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie ja schlecht in Unternehmen gehen können, um die Leute mal ihre Angst zu fragen. Angst ist in Unternehmen, würde ich sagen, heute immer noch total tabuisiert. Ja, man hat nicht Angst, man hat vielleicht Stress. Stress ist was, was gerade unter Führungskräften sehr positiv besetzt ist. Also da können Sie auch vielleicht mal eine eigene Beobachtung. Wichtige Leute betonen ja immer, wie viel sie zu tun haben und in welchem Stress sie schon wieder sind. Das hat auch mit Angst zu tun, aber es wird eben schon so bewältigt, dass man das sozusagen positiv wendet. Also von daher kann ich keine Zahlen über Angst direkt hier präsentieren, aber über psychische Belastung wie Stress, allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung und solche Sachen. Und zwar zeigt die Grafik, hellblau Unternehmen, die im letzten Jahr nicht restrukturiert haben und die dunkelblauen eben Unternehmen, die Restrukturierung hinter sich haben. Das kann alles Mögliche bedeuten, ne? Also dass Abteilungen geschlossen wurden oder verändert worden sind, vielleicht auch, dass man Unternehmen aufgekauft hat, ja? Also wo starke Veränderungen jedenfalls zu spüren waren. Und deswegen habe ich es eigentlich mitgebracht. Man sieht halt, dass Stress, ja, und diese allgemeine Belastungssituation, also immer gut und gerne 50% der arbeitenden Bevölkerung, die hier befragt wurde, eben haben. Ja, also dass ein Arbeitsplatz was ist, was ganz stark mit psychischen Belastungen eigentlich ausgestattet ist. So, dann habe ich noch diese Zahlen gefunden, aber von 2005, ja, Angststörungen in der arbeitenden Bevölkerung. Das ist eine repräsentative Umfrage gewesen. Und da kann man sehen, dass also Angststörungen insgesamt, die sind dann nochmal so ein bisschen aufgegliedert, 10, 11, 12% und bei Frauen eben schon 18%. Ne? Also fast jede fünfte Frau fühlt sich am Arbeitsplatz von Angst belastet. Um mit dem mal so eine Größenordnung zu geben. Ne? Ja, was sind die Folgen von Angst am Arbeitsplatz? Also erstmal natürlich sind es individuelle Folgen, also die Menschen fühlen sich beeinträchtigt in ihrem Wohlbefinden. Ist ja zunächst ein psychisches Phänomen, aber kann sich natürlich stark auch auf physische Befindlichkeiten auswirken, also Burnout und solche Sachen, ne, wo dann die Körperfunktionen wirklich beeinträchtigt sind. Und natürlich individuell Leistungsbeeinträchtigungen. Ne? Also wenn ich eben Angst haben muss, beispielsweise um meinen Arbeitsplatz, dann bin ich halt nicht in dieser Weise frei im Kopf, sage ich jetzt mal, um die Aufgabe, die vielleicht gerade ansteht, entsprechend zu bewältigen. Es ist kein individuelles Problem für ein Unternehmen, wenn Mitarbeiter Angst haben, sondern es ist ein Problem des Unternehmens, wenn Mitarbeiter Angst haben in diesem Unternehmen. Und das kann man daran sehen, klar, wenn einzelne Mitarbeiter ihre Leistung nicht mehr bringen können, weil sie eben von Angst blockiert oder gelähmt sind, dann gefährdet das letztlich die Ziele des Unternehmens insgesamt. Und deswegen sehe ich das eben als eine zentrale Aufgabe von Unternehmen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, auch wenn das noch nicht so gegenwärtig so viel passiert. Außerdem, das sieht man eben immer in diesen Veränderungsprozessen, die Angst vor Veränderungsprozessen bei individuellen Mitarbeitern äußert sich halt dann organisational oft darin, dass sie eben Veränderungen nicht mittragen, also mehr oder weniger offen diesen Veränderungen widerstehen. Und das merken viele Unternehmen dann halt gar nicht. Das merken sie erst sehr viel später, wenn beispielsweise eine Restrukturierung eines Unternehmens aber in der Praxis gar nicht angenommen wird. Ja, da hat man neue Entscheidungskanäle definiert und neue Arbeitsplatzbeschreibungen, neue Rollen, aber die Mitarbeiter machen halt so weiter wie bisher. Ja, blockieren das sozusagen unterschwellig. Ja, dann Angst führt ja zu Verhaltensweisen oder kognitiven Strategien, um die Angst zu bewältigen. Und das wird zu Effizienzverlusten führen, dass Leute halt nicht mehr die Leistung unter Einsatz möglichst weniger Ressourcen eben erbringen können, weil sie ganz viele Ressourcen brauchen, um diese Angst abzuwehren, ja, oder Angst zu bewältigen. Angst führt dazu, das werden wir gleich noch sehen bei den Führungskräften, dass zum Beispiel die Regelungsdichte sich erhöht. Also gerade Führungskräfte tendieren dazu, wenn sie Angst ausgesetzt sind, dann einfach mehr Standardprozesse einzuführen und Dinge zu regeln und zu formalisieren. Und das führt eben dann langfristig auch dazu, dass das Unternehmen insgesamt weniger flexibel, weniger anpassungsfähig wird an Veränderungen. Und das ist sicher keine positive Entwicklung für Unternehmen. Ja, Entwicklung einer Angstkultur, das ist dann auch ein schwerwiegendes Problem für ein Unternehmen, wenn man erstmal eine Kultur entwickelt hat, die von Misstrauen geprägt ist, von Ängstlichkeiten, wenn auch nicht mehr offen geredet werden kann, weil man Angst hat permanent, dass irgendwie jemand hinter seinem Rücken, ne, also wenn sich das erstmal als Kultur verfestigt hat, dann wird es sicher sehr schwierig werden, so eine Kultur auch wieder zu verändern. Verlust von Leistungsträgern, das kann mehrere Formen annehmen, einfach Leute, die ausgebrannt sind dann halt oder das nicht mehr aushalten können und die Flucht ergreifen, also kündigen beispielsweise oder ja, ausfallen, krankheitsbedingt. Aber auch natürlich Mitarbeiter, die vielleicht selbst noch gar nicht von dieser Angst so betroffen sind, halt das Weite suchen, weil sie in so einer Arbeitsatmosphäre nicht mehr tätig sein wollen. Ja, und nicht zuletzt eben Gefahr von Fehlentscheidungen, die das ganze Unternehmen betreffen können. Jemand, der in Panik ist, ne, und dadurch auch natürlich bestimmte Wahrnehmungs- und Entscheidungsfunktionen vielleicht nicht mehr so wahrnehmen kann, dann eben falsche Entscheidungen trifft. Gut, ich hatte ja schon gesagt, nach Angst kann man eigentlich nicht fragen in Unternehmen. Das heißt, ich verwende auch solche Begriffe wie Stress oder Furcht oder sowas letztlich austauschbar, wenn es jetzt um diese Einblicke in Ängste bei Führungskräften geht. Ich habe das jetzt so gemacht, ne, für dieses Publikum nicht so wissenschaftlich aufgearbeitet, die Informationen, sondern immer anhand von Zitaten. Wir fangen mal mit diesem hier an. Also Zitaten aus Interviews, die eben jemand sehr sorgfältig erhoben hat. Wenn Sie ein ängstlicher Mensch sind, können Sie kein Manager sein. Feierabend. Das geht einfach nicht. Ne? Was kommt da eigentlich zum Ausdruck? Das natürlich beschreibt im Grunde genommen vielleicht die Vorstellung, die Erwartung, die wir alle an Führungskräfte haben. Ne? Also wenn alles in Unordnung ist, ne, die da oben, die müssen zumindest ja wissen, wo es jetzt lang geht und wo es weitergeht. Ja? Also das Gefühl haben zu müssen, dass auch Führungskräfte vielleicht Angst haben, das wäre für uns als Mitarbeiter wiederum sehr beunruhigend, weil das manchmal, vor allen Dingen in turbulenten Unternehmenssituationen, so der letzte Fels in der Brandung ist oder das erwartet man eben oft von Führungskräften, dass das zumindest Leute sind, die stehen da und machen ihren Job und ne, die gehen auch über Leichen. Ne? Also Führungskräfte sind mit dem Image verbunden, angstfrei zu sein, cool zu sein, rationale Manager. Ich habe dann festgestellt, dass ich wirklich ganz viel Ängste bei Führungskräften anhand von diesen Rollenerwartungen eigentlich herauskristallisieren lassen. Also was ist eigentlich unser Bild von Führungskräften, das Bild von Mitarbeitern, ihren Führungskräften gegenüber und auch was ist das Bild, das Führungskräfte selber von ihrer Rolle haben. Und das kann man eigentlich mit drei wichtigen Aspekten charakterisieren. Führungskräfte werden eben, wie ich eben schon gesagt habe, als diejenigen gesehen, die Bescheid wissen. Ja, die richtigen Entscheidungen treffen und die auch durchziehen. Das ist hier gemeint mit Kontrollhoheit und Definitionsmacht. Das sind die, die wissen müssen, wie es geht. Ja? Und wenn eben dieses Bild dann auch wankt, dann verursacht das innerhalb der Organisation sehr große Ängste. Die zweite Rolle, die Führungskräfte eigentlich innehaben, ist Höchstleister zu sein. Ja? Wenn überall schon die Lichter aus sind und keiner mehr was schafft, Führungskräfte sind eigentlich diejenigen, die eben dann immer noch da sitzen und die richtige Arbeit machen und die Entscheidung treffen und das Unternehmen voranbringen. Und der dritte Aspekt, der ragt dann eben so rein, auch ins Private. Führungskräfte werden oft auch eben von ihrem Umfeld so gesehen, dass sie eben die Versorger sind, dass sie dafür sorgen, dass es einerseits dem Unternehmen gut geht und den Mitarbeitern da, aber auch ihrer Familie. Und diese drei Rollen, die Führungskräfte eigentlich haben, bedingen dann eben bestimmte Ängste. Also im Zusammenhang mit dieser ersten Rolle, die Kontrollhoheit zu haben und für die Definition zuständig zu sein, also was ist wichtig, was muss hier eigentlich gemacht werden, damit verbunden ist sozusagen die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Unsicheren. Ich bin zwar eigentlich derjenige, der wissen muss, wie es geht und auch wie wir jetzt weiterkommen, gleichzeitig merke ich aber, ich weiß das vielleicht gar nicht so ganz genau, die Wirtschaft ist inzwischen für mich auch unüberschaubar geworden, ja, dass ich das eigentlich gar nicht mehr sachgerecht beurteilen kann. Und das hat sich eben auch in den Interviews gezeigt, dass viele Führungskräfte Angst vor dem Unbekannten haben. Also Angst, ausgeliefert zu sein in Situationen, die an Komplexität so zugenommen haben, dass ich sie nicht mehr durchblicken kann. Gleichzeitig wird von mir aber erwartet, dass ich das eben kann. Angst vor dem Unbekannten auch in der Konfrontation eben mit anderen Vorstandsmitgliedern oder wichtigen Persönlichkeiten im Umfeld der Organisation. Also Angst vor nicht kontrollierbaren persönlichen Angriffen. Und das kann man sich ja vorstellen, also unter Vorstandsmitgliedern ist dann auch der Umgangston nicht immer freundlich. Das sind ja Positionen, die sehr begehrt sind. Ja? Eigentlich sehen sich Vorstände oft in der Situation, dass sie da ganz alleine sind, dass sie eigentlich keine Verbündeten haben in so einem Vorstand, in der Geschäftsführung, sondern nur Konkurrenten. Ja, also dass man im Grunde genommen selbst unter gleichrangigen Vorstandsmitgliedern kann man nicht offen reden oder gar seine Ängste thematisieren und so weiter, weil das potenziell alles Leute sind, die nur warten, ne, dass man Fehler macht. Und das ist eine sehr unangenehme Situation. Angst vor dem Unbekannten zeigt sich dann bei Führungskräften auch in Bezug auf die eigene Gesundheit. Also wenn man merkt, ne, ich bin so im Stress oder ich bin dem eigentlich nicht mehr gewachsen, gesundheitlich, psychisch wie physisch. Und das ist dann so ein Bereich des Unsicheren, des Unbekannten, der Führungskräfte sehr stark in Angst versetzen kann. Der zweite Bereich, also die Angst, die sich eben noch bei Führungskräften zeigt oder die geäußert worden ist, sind Versagensängste. Also Angst davor zu haben, an der Aufgabe zu versagen, dass man eigentlich das, was man eben machen soll und sich auch vorgenommen hat, nicht erreichen kann. Und das wird dann zum Beispiel geäußert halt auch in der Angst, dem Mitarbeiter nicht gerecht zu werden, also vor allen Dingen, wenn es jetzt darum geht, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, dass oft die Situation ja ist, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen, ne, das ist ja auch zunächst mal eine anonyme Mitarbeiterschaft, sie eigentlich dann Leute entlassen müssen, die ja aber ihnen persönlich sozusagen ihre Existenz auch in gewisser Weise anvertraut haben. Das ist besonders bei Leuten in Familienunternehmen charakteristisch, die sehr große Angst davor haben, an dieser Verantwortung zu scheitern, an der Verantwortung für die Familien der Mitarbeiter. Dann die Angst vor Höherrangigen, also Versagensängste in Bezug auf den Vorstandsvorsitzenden oder eben auch die Aufsichtsräte in Aktiengesellschaft oder die Eigentümer, dass man dieser Anforderung nicht gerecht werden kann. Da sind also die hohen Herren da oben, hat dann einer gesagt, und ich stehe da und muss mich dann rechtfertigen, meine Leistung rechtfertigen, also diese Versagensängste. Dann in Familienunternehmen hat sich noch die Angst gezeigt, Angst davor zu haben, die Tradition nicht fortführen zu können. Ja, also wenn es ein Unternehmen ist, was schon über Generationen in der Familie ist, die Angst, dass man eben das nicht schafft, dieses Unternehmen so zu erhalten und weiterzuführen. Ja, Versagensängste hat hier gesagt, sind eben auch diese Lampenfieberängste, die auch Vorstandsmitglieder haben, ne, wenn sie sich da hinstellen müssen, vor Hunderten von Mitarbeitern reden oder Vorträge halten müssen. Aber da wird eben diese Angst auf positiv gewendet. Da sagt man halt, ja, das ist halt eine leistungsfördernde Angst, eine Stress. Das setzt in mir Kräfte frei, da laufe ich erst richtig zur Hochform auf. Das ist dann so, wie oft in Unternehmen darüber gesprochen wird. Die dritte Angstkategorie, die man bei Führungskräften findet, sind Existenzängste. Also einerseits Angst um die Absicherung der persönlichen Existenz. Also einige haben dann halt geäußert, ja, meine Familie ist diesen Lebensstandard gewohnt und so weiter. Das muss ich halten, also die Familie abzusichern auf einem sehr hohen Niveau auf des Lebensstandards. Oder meine Kinder sind auch in der Ausbildung, ja, in den USA und so weiter. Diese Kosten, die da auf mich zukommen, das muss ich irgendwie absichern. Aber interessanterweise eben auch Existenzängste in Bezug auf das Unternehmen. Ja, schaffe ich es, das Unternehmen am Leben zu erhalten? Also das Überleben der Organisation als eine wichtige Komponente im Leben von Führungskräften, auch angestellten Führungskräften. Ja, also Führungskräfte haben diese drei Arten von Angst. Die Ursachen der Angst liegen dabei also einerseits in der Rolle, ne, diese Anforderungen in der Rolle. Wird man denn gerecht oder wird man denn nicht gerecht? Damit auch durch die Organisation begründet, weil die Rollen zur Verfügung stellen, das tut ja letztlich die Organisation. Dann werden Ängste ausgelöst von anderen, also von Vorstandskollegen oder von Vertretern anderer Unternehmen, die einen vielleicht übernehmen wollen und so weiter. Angst wird auch intrapersonal ausgelöst an dieser Stelle, also von der eigenen Leistungserwartung beispielsweise. Ich habe eben bestimmte Erwartungen an mich selber, dass ich zur Höchstleistung fähig bin und wenn ich dann damit konfrontiert werde, dass ich das vielleicht nicht immer kann, dass das Angst auslöst. Aber auch die Umwelt hat natürlich angstauslösende Funktionen. Da spielt dann eine große Rolle eben zum Beispiel die Wahrnehmung der Finanzkrise auf Vorstandsebene. Trifft uns das auch? Ja, in welcher Weise trifft uns das? Also die unkontrollierbaren Folgen eigentlich der Finanzkrise, die zogen sich ja in alle Branchen, nicht nur im Bankensektor. Und auch die Umwelt im Sinne des Arbeitsmarktes. Also wenn ich hier scheitere, kann ich dann noch woanders Führungskraft sein? Oder muss ich dann sozusagen den Abstieg in untergeordnete Positionen beispielsweise wagen? Also das sind die verschiedenen Angstursachen. Ich will jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, was Angst auch reduzieren kann in dieser Situation. Also diese drei großen Angstkategorien und dass Führungskräfte geäußert haben, was ihnen hilft dabei, diese Ängste eigentlich im Alltagsgeschäft zu verringern oder eben handhabbar zu halten. Also ein wichtiger Punkt war Erfahrung. Führungskräfte, die schon sehr viel Erfahrung hatten, die vielleicht auch schon das ein oder andere Scheitern erlebt hatten und das ein oder andere Versagen überlebt hatten, vielleicht auch unterschiedliche Unternehmen schon kennengelernt hatten, die konnten in der Regel damit besser umgehen. Die konnten sagen, ja gut, also letztes Mal bist du auch überlebt, deswegen kann ich jetzt weiterarbeiten in dieser sehr bedrohlichen Situation für das Unternehmen. Ein zweiter wichtiger Punkt, der diese Angst kleiner halten kann, sind Netzwerke. Aber Netzwerke nicht unter Gleichrangigen im Eigenunternehmen, sondern Netzwerke nach draußen oder Netzwerke auch in Bezug auf die Familie und Freunde, sodass man sich da in einem sozialen Raum besser gefangen fühlt. Innerhalb des Unternehmens können Führungskräfte solche Themen nicht kommunizieren, ja, weil dann sie einerseits ihrer eigenen Rolle nicht gerecht werden, aber auch die Gefahr, die sie dann sehen, dass das ausgenutzt wird von anderen, sehr groß ist. Dann interessanterweise, Rollen und Hierarchien können auch angstreduzierend wirken. Und da war das schöne Beispiel, dass jemand seine Sekretärin benutzt als Distanzhalter, sage ich jetzt mal. Also wenn immer zu befürchten ist, dass es sehr unangenehme Gespräche werden mit Mitarbeitern und so weiter, dass man dann erstmal die Sekretärin dazu, machen Sie erstmal einen Termin, ja, also das erstmal so ein bisschen wegschieben kann. Davon haben verschiedene Führungskräfte berichtet. Und auch sprachlich sich zu distanzieren, von den Betroffenen beispielsweise. Ja, also die Mitarbeiter, ne, als abstrakte Größe zu sehen, wenn man jemanden entlassen muss und nicht als einzelne individualisierbare Personen, das hilft Führungskräften, ihre Angst dann in diesem Moment zu reduzieren. Es ist natürlich einfacher, eine anonyme Masse irgendwie mit unangenehmen Konsequenzen zu bedenken, als jemanden individualisierbaren. Ja, Interessen außerhalb der Rolle, also vielen Führungskräften hilft es eben, wenn sie auch noch ein anderes Leben haben, neben ihrer Arbeit als Führungskraft. Gerade bei Führungskräften ist es so, dass oft die Rolle verschmilzt vollständig mit den anderen privaten Rollen, die man noch hat, und dass die Rolle sehr dominant wird als Führungskraft. Und diejenigen, denen es trotzdem gelingt, noch andere Interessen zu haben und auch andere Lebensbereiche außerhalb dieses Unternehmens, die können besser mit der Angst umgehen. Ja, dann komme ich vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, wie Führungskräfte jetzt auf verschiedenen Ebenen damit umgehen, mit dieser Angst, wie sie versuchen, die Angst eben abzuwehren oder zu bewältigen. Das unterscheide ich jetzt mal in individuelle Strategien und dann eben organisationale und relationale Strategien. Auf der individuellen Ebene versuchen einfach Führungskräfte, so gut es geht, so gut Bescheid zu wissen. Ja, also Komplexität nicht zu reduzieren, sondern sich der Komplexität insoweit zu stellen, dass man versucht, möglichst alle Informationen eben zu haben, ja, damit man eben die Situation dann vielleicht sachgerecht entscheiden kann. Also intensive Vorbereitung vor jeder Entscheidung. Dann, manche Führungskräfte haben versucht, Projekte einfach zu verkleinern. Ja, also kleinere Teilprojekte zu definieren, die nicht das große Budget, die vielen Mitarbeiter, diese Größenordnung hatten, sodass sie dann das Gefühl hatten, sie konnten mit diesen kleineren Teilprojekten eins nach dem anderen besser umgehen. Konformismus in Bezug vor allen Dingen auf andere Vorstandsmitglieder oder die Vorstandsvorsitzenden, halt sich bewusst zurückzunehmen und vermuteten Entscheidungen des Vorgesetzten sich daran gleich zu orientieren, also gar nicht erst mit einer eigenen Meinung zu kommen, ja, weil man eh schon ahnt, dass diese Meinung, diese Entscheidung nicht berücksichtigt werden wird, also sich sozusagen freiwillig unterzuordnen, ist auch eine Strategie. Dann natürlich ganz weit verbreitet unter BWLern, vielleicht insgesamt und Führungskräften besonders, Angst zu bagatellisieren, zu rationalisieren. Ja? Also zu versuchen, das in rationale Kategorien fassbar zu machen, so dann kann ich es eben einordnen in mein Weltbild und es verliert dieses Unkontrollierbare, Unberechenbare. Bagatellisierung als Beispiel, halt viele Führungskräfte reden über ihre Führungssituation und den Stress, den sie da erleben, also dieses ganze System, als wäre das ein Spiel. Ja, also ja, da sind halt die Player und die Player, ne? Und das Übernahme, da ist Spiel, ein Machtspiel, also da werden oft solche Metaphern des Spiels benutzt, was eine Form der Bagatellisierung ist, ne? Das klein zu halten. Ja, vielleicht ganz kurz auf diese relationalen Strategien, also sich eben Mitarbeiter zu suchen oder Kollegen, die aber dann eben aus anderen Hierarchieebenen kommen, die vielleicht von früher bekannt sind oder so, zu denen man ein gewisses Vertrauen haben kann, die als Austauschpartner zu benutzen, wohl wissend, dass die einem jetzt bei der Entscheidung auch nicht helfen, aber allein darüber zu reden, wie schwer einem die Entscheidung fällt beispielsweise, ist da hilfreich. Eine andere interessante Strategie, fand ich, war der Versuch, ein bestimmtes Image aufzubauen, um eben emotionale Prozesse zu verdecken. Also das kann man vielleicht auch ganz gut beobachten, vor allen Dingen Sie, weil Sie ja nicht aus diesem Kontext oft kommen. Also Führungskräfte sind ganz oft sehr proper angezogen, ne? Also Anzug, aber dann den besten Anzug, ne? Also dieses ganze Äußere eigentlich einen Eindruck zu vermitteln, als hätte man eben alles im Griff. Ne? Man ist immer gebügelt und da stimmt jede Falte am Anzug, können Sie ja mal drauf achten, die Schuhe sind geputzt. Also über diesen Weg versuchen auch Leute, sich so eine Aura halt zu geben von jemandem, der es kann und der es weiß und der es richtig macht und damit eigentlich ihre inneren Ängste vielleicht zu überdecken. Ja, organisational, was machen Führungskräfte in der Organisation, um Angst loszuwerden? Ja, Verantwortungsweitergabe. Das hat uns ja auch in der Finanzkrise eben in viele Schwierigkeiten gebracht, dass halt Führungskräfte dann versuchen, die Verantwortung für Entscheidungen auf andere zu verlagern. Ja, also auf Höhergestellte, auf andere Kollegen, auf das System. Das konnte ich gar nicht entscheiden. Das lief einfach so. Das sind dann so Möglichkeiten, sich von der persönlichen Verantwortung zu distanzieren. Rückzug auf Formalismen, ja, also auf Prozesse zu verweisen, auf Standards, auf Regeln, das kann auch angstbefreiend sein. Kann ich ja nichts dafür. Es muss so gemacht werden. Ja, das brauche ich dann nicht persönlich an mich ranzulassen. Und Distanzierung, also eben diese Form, was ich schon erwähnt hatte, mit der Sekretärin, also Dinge auf Distanz zu halten, zu versuchen, Zwischenebenen zu schaffen. Ja, da gehen Sie erstmal zum Abteilungsleiter oder das muss auf Fachbereichsebene entschieden werden oder so. Ne? Also sich das erstmal wegzudrücken. Das ist meistens natürlich nur ein Zeitgewinn, aber kann eben schon mal entlasten in einer speziellen Situation. So, ich will das dann auch jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Also ich hätte noch sehr viel mehr Material. Ich will eigentlich jetzt damit schließen. Also ich bin ja mit der These gestartet, Organisationen verursachen Angst und Organisationen sind auf der anderen Seite auch in der Lage, bestimmte Ängste zu verringern, zu reduzieren. Organisationen bieten eben vor allen Dingen Rollenangebote, nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für andere Leute, also Orte, an denen man sich dann sozusagen der Aufgabe stellen kann als Mitarbeiter, die für einen handhabbar sind. Das ist ja letztlich die Funktion vieler beruflicher Rollen im Unternehmen. Und diese Rolle, die man dann eben hat und die organisationale Kontext können Angst verursachen und darauf reagiert man mit bestimmten Bewältigungsstrategien. Aber diese Bewältigungsstrategien, also ein paar von denen ich gerade genannt habe, ne, Verantwortungsweitergabe, der Rückzug auf Formalismen und Standardprozesse und Regeln, das bestärkt natürlich die Organisation oder das bestätigt dieses System, was ja eigentlich angsterzeugend schon ist. Also im Grunde genommen ist das eine Art Teufelskreis, jedenfalls so wie es im Moment in Unternehmen gemacht wird. Ne, also ich habe Angst zu versagen und ich besiege diese Versagenangst, indem ich mir halt ein Image schaffe, wo ich als jemand dastehen kann, der niemals versagen würde. Und damit bestätige ich natürlich aber nur den Kreislauf dieser Erwartungen, die mir letztlich die Angst erzeugen. Ich bin dann eigentlich bei dem Punkt angelangt, wo ich dann gedacht habe, naja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man da rauskommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, man kann dann immer schnell sagen, ja, dann muss man eine Unternehmenskultur schaffen, die offen ist, ja, angstfrei. Aber das sind immer so banale Dinge. Naja, wie denn? Ja, und wie gelingt es einem denn? Und warum gelingt es denn so wenig Unternehmen, eigentlich einen Arbeitsplatz so zu schaffen, eine Arbeitskultur so zu schaffen, dass Mitarbeiter weitgehend angstfrei arbeiten können? Also da habe ich auch keine Lösung, aber ich freue mich, wenn jemand anderes vielleicht im Raum die ein oder andere positive Note dazu noch lassen kann. Vielen Dank.
Susanne Blasiewski informierte uns über den aktuellen Forschungsstand, was Krisen und Ängste am Arbeitsplatz betrifft. Sowohl bei Beschäftigten der unteren und mittleren Hierarchieebenen als auch bei den ganz großen Playern, wie sie selbst gesagt hat. Auch die haben Angst, haben wir heute gelernt. Auf D-Radio Wissen, euer grünes Radio.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.